Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 381. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind die wunderbaren Theresa.
Hallo.
Und Laura.
Hi.
Und wir sprechen heute über einen, kann man das so sagen, über einen Wunschfilm von Laura, schon ein bisschen, ne?
Ja, ich habe den, meine ich, vorgeschlagen und finde es auch sehr cool, dass wir heute über den sprechen.
Sehr gut, das ist auch eine besondere Ehre, denn das passiert selten, dass wir hier Wünsche erfüllen.
Vor allem von mir.
Ja, nein, das und von allen außer von mir.
Ja, von mir auch nicht.
Genau, denn wir sprechen über den Film Anguish, beziehungsweise Im Augenblick der Angst aus dem Jahre 1987, aber das tun wir gleich. Zunächst gilt der Hinweis an unsere nächste Saturday Night Fright, die am 19.06.2025 stattfindet im Hamburger Savoy Kino. Dort zeigen wir euch mal einen neuen Film, also Premiere ist es jetzt nicht, aber es ist frisch zum Start, der neue 28 Years Later, den wir euch da präsentieren werden um 21.30 Uhr. Vorher gibt es natürlich, also nicht vorher, sondern um 21.30 Uhr gibt es zunächst einen halbstündigen Podcast von uns. Da holen wir euch nochmal ab, thematisch über die beiden Vorgänge und dann schauen wir zusammen den neuen Film. Falls ihr da dabei sein wollt, geht entweder auf live.devilsanddemons.de oder einfach auf die Ticketseite des Hamburger Savoy Kinos. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da hinkommen würdet. Ansonsten freuen wir uns auch über alle Leute, die in letzter Zeit angefangen haben, uns zu unterstützen auf unserer Supporter-Seite, auf Steady. Und natürlich auch ein Dank an alle alteingesessenen Supporter. Aber neu dazugekommen sind Erik, Sarah, Stefanie, Florian, Christine, Stella, Manuel, Lukas und nochmal Erik. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann könnt ihr auf support.devilsanddemons.de gehen und dort ein Abo abschließen. Dann bekommt ihr tollen Bonus-Content in Form von Bonus-Episoden zum Beispiel. Also jetzt am letzten Wochenende gab es eine Folge von Theresa, Laura und mir im Rahmen der Slashermania. Haben wir uns Cutting Class angeguckt, einen Slasher aus den 80er Jahren und den Film besprochen. Und in der nächsten Woche gibt es dann eine neue Folge von Andres und meinem Laberformat Dies und Das. Und dazu gibt es natürlich noch weitere Premium-Bonus-Formate wie dem Buchclub von Theresa und Laura und ihr bekommt einen Early Access zu den neuen Folgen. Ihr könnt, wenn ihr in der Haddonfield-Gruppe dabei seid, könnt ihr mit uns Watchpartys veranstalten. Also schaut da einfach mal rein, liest euch das mal durch, wenn euch das interessiert. Unterstützt uns gerne, freuen wir uns drüber. Wenn nicht, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einfach unsere Folgen hört. Okay, Laura, frage ich dich direkt mal. Ich kannte von diesem Film, von Im Augenblick der Angst, tatsächlich nur das Cover der aktuell nicht mehr erhältlichen Blu-ray und DVD. Dieses, kennst du vielleicht dieses blaue, ich glaube, eine Frau hält da gerade ihre Hand vors Gesicht vor Angst oder Schrecken. Ich habe es gerade auch nicht mehr ganz im Kopf, aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich von dem Film im Vorfeld kannte. Mhm. Und ich dachte immer, war mal kurz davor, den zu kaufen und dachte immer so, aber was ist das? Ich habe noch nie davon gehört. Und und dann habe ich den Film quasi aus den Augen sozusagen verloren. Wie bist du denn auf den Film aufmerksam geworden und was sind denn, was ist deine Verbindung zu dem Film?
Ich bin genau durch dieses Cover auch auf den Film aufmerksam geworden. Und zwar war das noch zu der Endzeit der Videotheken. Und da habe ich auf jeden Fall mir die gebrauchte DVD, glaube ich, von dem Film gekauft, weil ich das Cover halt so cool fand. Also ich finde das irgendwie sehr, es macht neugierig auf den Film, finde ich. Und ich hatte vorher auch noch nie was von dem gehört. Und dann habe ich mir diese DVD mitgenommen, habe mir den zu Hause angeguckt und war irgendwie völlig geplättet, was für einen Film ich da gerade gesehen habe, weil, so viel kann man, glaube ich, vorweg schon mal sagen, der ja alles andere als durchschnittlich ist.
Ja, Theresa, kanntest du irgendwas im Vorfeld?
Ich habe den aus irgendeinem Grund schon auf der Letterboxd Watchlist gehabt, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber irgendwann muss ich da mal drüber gestolpert sein und gedacht haben, ja doch, finde ich interessant, packe ich auf die Watchlist, die ich absolut nie in meinem ganzen Leben anschaue. Deswegen habe ich den dann auch aus den Augen verloren, aber irgendwie hatte ich den kind of auf dem Schirm, aber hatte da jetzt keine großartigen Erwartungen dran oder habe auch noch nichts darüber gehört.
Sind wir uns denn einig, dass der deutsche Titel im Augenblick der Angst ausnahmsweise mal irgendwie besser gelungen ist als der Originaltitel Angustia im Spanischen und Anguish im Englischen?
Ja, finde ich ja, auch ganz cool. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Obwohl noch ich schon zumindest dachte,
für Interesse.
So Augenblick der Angst wäre auch nicht schlecht gewesen. Wegen Augen, versteht ihr?
Aber Augenblick ist doch drin.
Ja,
das ist im Angesicht der Angst.
Im Angesicht? Nee, im Augenblick der Angst heißt er.
Okay, ja, dann bin ich einfach verwirrt gewesen. Never mind, okay.
Oder sind
schade,
wir jetzt
dass wir nicht so viel schneiden, sonst hätte man das jetzt rausschneiden können.
Im Augenblick der Angst heißt er.
Auch das gehört zu diesem Podcast dazu, dass jede unangenehme Sache drin bleibt, falls es denn eine gibt. Das musst du jetzt einfach aushalten. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Da gibt's haben wir schon deutlich Schlimmeres erlebt. Also jetzt nicht von dir, sondern generell. okay, Theresa, genau, jetzt kommt die Strafe folgt auf dem Fuß. Mist, das war richtig. Und zwar, dass du uns dafür die Inhaltsangabe kurz vortragen, worum es in dem Film im Augenblick der Angst denn so geht.
Ja, dann mache ich das wohl mal. Also, der Film beginnt zunächst wie ein gewöhnlicher Slasher. John Pressman ist ein Pflegehelfer in einer Augenklinik, der langsam sein Augenlicht verliert und gewaltige Brillengläser tragen muss. Er wird von seiner psychotischen Mutter hypnotisiert, um grausame Morde zu begehen und die Augen seiner Opfer zu sammeln. Seine Mutter glaubt, dass er so seine Sehkraft wiedergewinnen wird. Als er in einem Kino sitzt, um den Abenteuerfilm The Lost World zu gucken, hat er längst Gefallen am Morden gefunden. Er sucht sich willkürlich ein neues Opfer aus. Just in diesem Moment springt die Kamera aus dem Bild und wir sehen, dass die Handlung um die Morde der bizarren Mutter-Sohn-Beziehung selbst nur aus einem Film namens The Mummy stammt, der wiederum in einem Kinosaal gezeigt wird. Dort sitzen die Teenagerinnen Patty und Linda. Patty beginnt sich durch The Mummy immer unwohler zu fühlen, weil die Hypnosetechniken der Mutter lang und intensiv inszeniert werden. Patty sieht dabei, wie ein Mann in der vordersten Reihe tatsächlich hypnotisiert wird und beschließt, sich durch den Kinosaal zu morden.
Ja, vielen Dank dafür. Es handelt sich um einen spanischen Film von Bigas Luna, zu dem gibt es gleich mehr. Genre-technisch ist es mir tatsächlich schon lange nicht mehr so schwierig gefallen, diesen Film einzuordnen. Ich hätte Laura ihn jetzt so als Psycho-Thriller kategorisiert. Also natürlich mit Slasher-Elementen irgendwie auch.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich finde, ein lupenreiner Slasher ist es nicht, aber Slasher-Elemente sind auf jeden Fall drin. Ich würde ihn aber insgesamt dann durch diese ganzen, experimentellen Inszenierungstechniken und diese Hypnose und so würde ich ihn auch eher als Psychothriller einordnen.
Obwohl, neu, modern, Theresa, würde man Mindfuck-Film sagen wahrscheinlich. Ne?
Ja, könnte man so sagen. Oder Twist.
Stimmt, der hätte beim Fantasy-Filmfest dieses Mindfuck-Symbol auf jeden Fall.
Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,7 von 5, auf der IMDb eine 6,7 von 10. Der Film kam am 23. März 1987 in die spanischen Kinos und wurde in der BRD am 30. Juni 1988 veröffentlicht, hat knapp 1,5 Millionen US-Dollar umgerechnet gekostet. Was der eingespielt hat, habe ich allerdings nicht rausfinden können. Wenn ihr den Film sehen wollt, müsst ihr ein bisschen kreativ sein, geht auf den Flohmarkt, geht in, ja, ich sag mal so, bewegt euch dahin, wo ihr glaubt, den Film finden zu können. Er ist, wie gesagt, überall vergriffen. Sowohl die Blu-ray als auch DVD. Vielleicht findet man die irgendwo in irgendwelchen Grabbelkisten oder bei Rebuy oder Momox, whatever. Ist ein bisschen schwierig zu bekommen, auch digital. ich glaube, ihr wisst einfach, was zu tun ist an dieser Stelle. Mehr sage ich an der Stelle auch nicht. Der Film läuft 84 Minuten, hat nur diese eine Schnittfassung, die ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. Als Content-Note der Hinweis, es gibt so ein paar Sachen, so jetzt gar nicht diese üblichen Triggerpunkte, aber so Sachen, bei denen wir, glaube ich, wissen, Theresa, dass es da genug Leute gibt, die darauf empfindsam reagieren. Zum Beispiel einfach, wenn es allein ums Thema Augen geht oder bei dir ums Thema Schnecken zum Beispiel.
Ja.
Wie ich gehört habe.
Ja, das war, vor allem es war lustig, weil wir uns ja praktisch kurz bevor ich den Film geschaut habe, noch über Schnecken unterhalten haben, als wir...
Wie wir das so jeden Tag machen.
Ja, im Roundup, wo André diesen Schneckenfilm vorgestellt hat und ich meinte, das ist so mein kompletter Endgegner, wenn ich irgendwo Schnecken sehe und dann fängt dieser Film an und es kommt direkt so eine große Weinbergschnecke und ich war so, oh, das ist der wahre Horror für mich. Da muss ich wirklich weggucken einfach, weil mich das so anekelt einfach. Aber ja, das mit den Augen ist durchaus auch schlimm und würden viele Leute vermutlich als schlimmer wahrnehmen, als ein paar Weinbergschnecken up close zu sehen.
Ja. Was mich am meisten getriggert hat, ist, da gibt es ja auch mehrere, ich glaube zwei Szenen, wo jemand isst und das sehr, oh, sehr laut und sehr eklig. Ich glaube, da gibt es auch einige Menschen, die das ganz schlimm finden.
Ich finde das tatsächlich ganz schlimm, aber nicht in Medien, sondern wirklich nur, wenn man mir gegenüber sitzt.
Ja, und, das ist noch schlimmer, das stimmt. Geräusche aber ich fand es ja hier auch schon echt, also es hat mich wütend gemacht.
Laura, wie würdest du den Grad der Brutalität hier einschätzen und der Spannungskurve, sage ich mal?
Also vielleicht zuerst zur Spannung. Ich würde nicht sagen, dass der Film wirklich spannend ist. Also die Handlung von dem Film ist begrenzt spannend. Aber ich finde das, also für mich ist das ein Film, der mich so unter eine Daueranspannung setzt. Ist nicht ganz das Gleiche, aber sehr anspannend finde ich ihn schon. Brutalität würde ich sagen, man sieht schon so ein paar Morde, man sieht, wie eine Kehle aufgeschlitzt wird, man sieht diese Augenoperationen. Dennoch habe ich schon das Gefühl, dass die Kamera in vielen Momenten auch nicht draufhält. Also es ist jetzt nicht wirklich explizit, meiner Meinung nach. Würde ich so im Mittelfeld einordnen. Ich finde, da ist viel, was angedeutet wird und dann im Kopf eher noch weiter passiert.
Ja, der Film gilt ja tatsächlich auch ein bisschen, also der ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch in Spanien, eben weil die Leute ein bisschen angewidert waren von der Gewalt im Film. Bin da aber trotzdem auch eher bei dir. Würde sagen, jetzt für die meisten Leute, die diesen Podcast hören hier, dürfte das jetzt nicht besonders grenzwertig sein, aber für Leute, die unerfahren sind im Horror- und Thriller-Bereich, hat der doch schon einige grafische und wir haben explizite Szenen bei, gerade eben, wenn es zum Beispiel um die Augen geht und irgendwelche Sachen, die da irgendwelche Organe, die da aus dem Körper gespachtelt werden. Von daher ist das schon, ja, das würde ich auch so Mittelfeld, irgendwas, was haben wir haben schon lange nicht mehr richtig in der Bewertung gesprochen, ich sag mal so irgendwas zwischen 2,5 und 3 würde ich den einschätzen von 5. Bei der Spannung bin ich ja auch eher weniger dabei, weil die Erzählstruktur es für mich nicht ganz zulässt. Da man einmal das Gimmick sozusagen verstanden hat des Films, ist es so ein bisschen so, gerade dadurch, dass die Handlung dann immer so ein bisschen hin und her springt, hat es für mich nicht so ganz funktioniert. Verstehe aber deinen Punkt mit der Anspannung durchaus, auch wenn die bei mir jetzt nicht vorhanden war. Wie sieht's bei dir aus, Theresa?
Also gewalttechnisch würde ich mich da einfach bei euch anschließen. Und was die Spannung angeht, finde ich, Chris, hast du es gerade gut zusammengefasst. Also ich fand den jetzt auch nicht super spannend, aber trotzdem halt irgendwie interessant. Also ich wollte schon irgendwie wissen, wie es weitergeht, aber jetzt spannend im klassischen Sinne eigentlich nicht.
Das Letterboxd-Zitat der Woche stammt von Jacob Knight und der hat geschrieben, "The ultimate movie within a movie movie, sort of like Salvador Dali, made Scream almost a decade before Scream even existed." Ja, der Film stammt, wie gesagt, von Bigas Luna. Das ist ein spanischer Regisseur, der aber zeitgleich und Zeit seines Lebens auch leidenschaftlicher Fotograf und Maler war, der sich sehr viel mit Erotik und Gewalt und der Vermischung von beidem beschäftigt hat in seinen Werken. Er gilt zum Beispiel als Entdecker der großen Schauspielstars Javier Bardem und Penelope Cruz, die in seinem wohl bekanntesten Film Ramon Ramon beide mitgespielt haben. Aber es ist auch schon so, obwohl er eigentlich einige sehenswerte Filme gemacht hat, wurde er zu Lebzeiten stets ein wenig verkannt. Das änderte sich jetzt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen. Er ist ja 2013 leider an Krebs verstorben und danach hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt, das Bild, und immer mehr Leute entdecken auch seine Filme, und vielleicht können wir ja auf niedrigem Niveau mit diesem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen. Im Cast gibt es tatsächlich ein paar bekanntere Leute, weil eben auch US-Schauspielende dabei sind. Zelda Rubinstein zum Beispiel, die spielt hier die Mother. Die kennt man sicherlich als Medium aus dem Poltergeist-Franchise, da hat sie ja in den drei Filmen mitgespielt, aber auch aus Filmen wie 16 Candles. Und besonders bekannt ist sie natürlich auch für ihren Einsatz für Menschenrechte und ihr Einsatz im Kampf gegen HIV und AIDS. Sie verstarb 2010 und ist auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil sie eben nur, in Anführungszeichen, nur eine Körpergröße von 1,30 Meter hatte und deswegen natürlich auch irgendwie in ihren Auftritten immer sehr prägnant war, obwohl eigentlich Betty Davis tatsächlich diese Rolle spielen sollte, die dann aber Probleme mit ihren, mit ihrem Terminplaner hatte.
Boah, da muss ich echt sagen, wenn Betty Davis die Rolle gespielt hätte, das fände ich so mega. Also ich glaube, die hätte das nochmal ganz anders gemacht. Ich finde, Zelda Rubinstein hat das schon sehr cool gemacht, aber ich fand sie halt nur bedingt bedrohlich. Und ich glaube, das hätte eine Betty Davis nochmal anders hinbekommen.
Ja, es ist so ein bisschen, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich da ein bisschen sage heute, das ist scheinbar mein Wort des Tages. Lass uns da später nochmal ein bisschen, ein wenig mehr drauf eingehen, wenn wir über ihre Rolle sprechen, aber ich bin da grundsätzlich auch bei dir. Anders sieht's da aus bei Michael Lerner, den fand ich ziemlich gut hier, der hier den Killer John Pressman spielt, ist ja auch 2023, also noch gar nicht so lange her, verstorben und war auch mal für einen Oscar nominiert in seiner durchaus prägenden Rolle in dem Film Barton Fink, der nichts mit mir zu tun hat, keine Sorge. Gehen wir mal in die Story rein, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt quasi schon in der Inhaltsangabe einen der Twists quasi schon verraten. Deshalb können wir da ja auch ganz offen drüber sprechen. Wir sind hier quasi in dem Film The Mother, der uns hier präsentiert wird. Aber zu Beginn des Films wissen wir das natürlich noch nicht und lernen hier Theresa eine skurrile Mutter-Sohn-Beziehung kennen. Die Mutter artikuliert sich wie, das ist jetzt für dich als Filmbanausin, die Herr der Ringe nie gesehen hat, natürlich schwer zu beurteilen, aber aus meiner Sicht klingt sie ein bisschen wie Gollum. Sie züchtet dort irgendwelche Weinbergschnecken und dann ist da ihr Sohn, der eigentlich fast schon komplett erblindet ist, der dann wiederum Tauben in dieser sehr skurrilen Villa züchtet. Ich persönlich muss gestehen, ich wusste hier schon nach 10 Minuten bei der Art der Charakterisierung und wie das Ganze hier präsentiert wird, dass das vermutlich nichts für mich sein wird.
Aber warum nicht?
Weil mir das schon irgendwie zu schräg war. Und das finde ich per se erstmal nicht verkehrt, ne? Das ist ja alles persönlicher Geschmack, aber mir war das schon am Anfang zu überdreht, die Figuren, das war für mich zu überzeichnet. Und ich ahnte schon, wenn da jetzt nicht eine Figur noch reinkommt, mit der ich empathieren kann, dann wird es schwierig für mich hier, dem Film mit Leidenschaft zu folgen.
Ja, ich verstehe das.
Was sich ja zum Glück zumindest etwas noch geändert hat später.
Ja, also ich verstehe das, dass es so ein bisschen so ein Ausgangssetting ist, wo man sich denkt, so würde das halt, also ganz so schlimm wird es schon nicht gewesen sein, so mäßig, dass das so tatsächlich diese Mutter-Sohn-Beziehung in diesem Haus mit diesen komischen Tieren da überall noch tatsächlich existieren würde. Weil es halt einfach sehr ein bisschen trüber ist, so ein bisschen zu viel, um wirklich glaubwürdig zu sein. Das kann ich schon nachvollziehen. Und ich habe halt tatsächlich gedacht, dass wir dann halt hier irgendwie eher so was Giallo-artiges irgendwie bekommen, auch wie zum Beispiel dann die, auch einfach so vom Look vom Film. Wir sind ja relativ am Anfang dann auch in einem schönen Haus von einer reichen Frau und ihrem Mann. Und wie das Haus aussah, dachte ich mir so, ja, so den Vibe gibt's mir irgendwie. Und das mag ich dann prinzipiell doch ganz gerne. Und ich habe deswegen mit diesem Gefühl im Hintergrund auch gar nicht so großartig auf Logik oder sowas geachtet oder dass sich Personen stimmig verhalten oder so, weil ich halt dachte, ja gut, hier spielt das vermutlich eh alles keine Rolle. Es geht einfach nur um den Vibe und weniger darum, was hier jetzt tatsächlich passiert.
Ja, ich gebe dir auf jeden Fall schon mal recht, dass der diesen, also ich würde behaupten, dass Bigast Luna sich da zumindest audiovisuell hat inspirieren lassen vom italienischen Kino. Also ich habe da auch ein wenig Argento und auch ein bisschen Lamberto Bava irgendwie wiedererkannt. Also es hatte total die Giallo-Vibes am Anfang, habe ich auch so wahrgenommen. Mein Problem ist, glaube ich, so, dass ich das, also das wisst ihr ja auch, ne? Ich brauche halt immer meine Sympathiefigur da. Ich muss den Film bestmöglich aus der Perspektive der Sympathiefigur oder der Antagonistin oder des Antagonisten erzählt bekommen. Und hier ist es halt genau das Gegenteil, ne? Und das ist ein wenig so, als wenn ich jetzt Texas Chainsaw Massacre nur aus der Sicht der Sawyer-Familie sehen würde. Das würde mir auch spätestens nach 10 Minuten total auf die Nerven gehen. Und so ist das eben mit Charakteren, die so ein bisschen verschroben präsentiert werden. Aber Laura, ich vermute, du hast das anders wahrgenommen.
Nee, gar nicht so. Also ich verstehe total, was ihr meint und ich bin eigentlich auch immer jemand, der so eine Bezugsperson im Film braucht oder eine Identifikationsfigur. Ich habe hier am Anfang halt wirklich gedacht, dass der John, also der Killer quasi, dass der vielleicht sogar unser Held sein soll, weil ich ganz am Anfang dachte, vielleicht geht es jetzt darum, wie er sich quasi aus den Fängen seiner Mutter irgendwie befreit. Ja. Und weil ja auch die erste Frau, die er da umbringt, diese reiche Frau in dem Haus, die ja auch wirklich ziemlich fies zu ihm war und sehr unsympathisch geschrieben ist. Und deswegen habe ich am Anfang wirklich noch gedacht, er wird so, wird sich da irgendwie vielleicht entwickeln und wird versuchen, da rauszukommen. Und dann, ja, ist es ja nicht so. Und es gibt ja nachher schon noch irgendwie ein, zwei Figuren, mit denen man so ein bisschen emotional mitgeht. Aber trotzdem würde ich auch sagen, es gibt nicht die eine klassische Identifikationsfigur. Es ist für mich eigentlich immer ein großes Problem, aber hier irgendwie nicht so. Also ich habe das in dem Fall gar nicht unbedingt gebraucht. Aber ich verstehe es trotzdem, dass es das ist erschwert, auch irgendwie so investiert zu sein in den Film, ne?
Ja, ich sag mal so, es hat ja, obwohl ich so eine Probleme hatte, hat er mich trotzdem erstmal bei der Stange gehalten, weil ja da auch durchaus, das haben wir ja schon am Anfang gesagt, hier ist ja dieser Slasher-Part auch noch sehr omnipräsent. Ich finde das, was uns da, also der Film vergaukelt, nee, wie sagt man?
Vergeigt?
Nee, vergeigt nicht.
Gaukelt einem vor?
Ist schon richtig, der gaukelt einem so ein bisschen was vor, was ich halt sehr unglaubwürdig finde, so diese Geschichte, ne, ja, der Sohn, okay, der hat den Job nur wegen seiner Mutter bekommen dort, in dieser Arztpraxis dort, aber der sieht halt eigentlich auch nichts mehr und jetzt ermordet er Frauen oder Menschen, um die Augen von denen zu holen und man glaubt dann, dass er dann vielleicht besser wieder sehen könne und das fand ich schon ziemlich.
Aber ich finde auch, das ist eigentlich noch so ein typischer Giallo-Plot auch irgendwie. Also ich finde, das könnte als Auflösung in so einem Giallo voll durchgehen. Realistisch ist es natürlich nicht, aber daran habe ich mich jetzt irgendwie nicht so gestört. Ich fand es vor allem dann noch irgendwie noch sehr, fast schon witzig, als er wird ja dann entlassen, weil er sich der reichen Frau gegenüber nicht so empathisch verhält, sagen wir mal so. Und dann nimmt die Mutter doch quasi am Telefon diese Kündigung entgegen und sagt dann, ihr verliert den besten Chirurg, den ihr habt. Und die sagen dann so, der ist nicht Chirurg, der ist Helfer.
Ja, Ich dachte tatsächlich am Anfang, dass er Chirurg ist. Deswegen war ich auch total verwirrt und dachte so, das macht überhaupt keinen Sinn. Also die werden ja nicht einen, der fast blind ist oder nicht mehr sehen kann, da als Chirurgen einstellen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber das ist dann auch erst ein bisschen später verstanden, ja.
Und dann dachte ich aber so, ja, irgendwie finde ich es dann so in sich ganz schlüssig, weil die anscheinend ja in so einer dysfunktionalen, zu engen, vielleicht auch ein bisschen ödipalen Beziehungen zueinander stehen und dass die ja so auch die Realität halt nicht wirklich wahrnehmen. Ne? Also, dass sie denkt, er ist Chirurg, macht ja irgendwie echt keinen Sinn.
Die Mordszene dort im Hauszeichenfrau, die fand ich ziemlich gut. Die hat mir gefallen, aber ich will auf jeden Fall noch ganz kurz an den Anfang kurz zurückspringen, um die Warnung da auszusprechen. Ist vielleicht, also ihr guckt ja jetzt den Film nicht parallel zum Podcast, deswegen ist es nicht zu spät für die Warnung. Da gibt's gleich am Anfang diese OP an dem einen Auge und da wird direkt so ein Skalpell ins Auge so reingeschnitten. Also nur, ne, falls ihr da empfindlich seid, ein bisschen mit Vorsicht genießen den Film. Das war.
Ich glaube, also das ist übrigens auch eine Anspielung gewesen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen kennt, diesen ein andalusischen Hund, das ist so ein ganz bekannter Stummfilm und da wird ja in der Eröffnungsszene quasi das so ein Auge mit einem Rasiermesser zerschnitten und ich hatte auf jeden Fall auch mal gelesen, dass der Regisseur halt ähnlich wie jetzt Tarantino sehr viele Bezüge auch zu anderen Filmen bringt und das ist mir dann direkt am Anfang aufgefallen.
Ja. Das ist vollkommen richtig. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe das auch im Zuge der Vorbereitung gelesen und kann das auf jeden Fall bestätigen. Ja, und wir sehen dann quasi erstmal so, ich glaube so 20 Minuten, 18, 20 Minuten, sehen wir so diesen Slasher. Und dann kommt es eben zu einem Twist, der, muss ich schon gestehen, ich wusste es nicht vorher und der hat mich schon sehr überrascht. Das fand ich ziemlich genial gemacht, weil auch der das Editing an dieser Stelle wirklich brillant ist. Der Twist ist eben, dass wir diese Slasher-Handlung, die wir bis dato mit mehr oder weniger Spannung verfolgt haben, eben nur Teil eines Filmes ist, der gerade in einem Kino läuft. Und wir sind plötzlich in dem Kino und verfolgen dort eine neue Handlung sozusagen. Und das muss ich gestehen, kann man ja auch so sagen, war seiner Zeit wirklich weit voraus. Ne? Also das ist eine Metaebene, die dort eröffnet wird. Die klar, es gab ja schon immer Filme, die sich mit Filmen beschäftigt haben. Ne? Also sei es jetzt irgendwie ganz alte Filme wie 8,5 oder neuere Filme wie Shadow of the Vampire, Mulholland Drive. Und wenn sowas wie Once Upon a Time in Hollywood, wo wir da bei Tarantino sind, oder La La Land oder sowas ist, die sich eben auf verschiedene Art und Weisen mit der Filmkunst selbst auseinandersetzen. Und aber dies in Form dieses Horrorfilms tatsächlich, wie das hier präsentiert wird, muss man sagen, kann man das eigentlich gar nicht stark genug, Laura, honorieren, weil das gab es in der Form so im Horrorkino noch nicht. Und das, muss ich sagen, hat mich jetzt auch so sehr überrascht. Mhm. Im Jahr 2025.
Also ich kann mich auf jeden Fall auch noch sehr gut dran erinnern, dass als ich den das erste Mal gesehen habe, dass ich da auch so, ja, ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen im ersten Moment, weil man sich ja dann gerade so dann an dieses Setting gewöhnt hatte und dachte, das ist jetzt unsere Story und das ist unser Setting und dann kommt's halt irgendwie ganz anders und man muss sich so neu zurechtfinden. Aber ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil es bei mir zumindest auch dazu geführt hat, dass ich mich dann auch als Zuschauer so aktiver wahrgenommen habe. Also es ist irgendwie so ein bisschen verkopft auch. Ich kann verstehen, wenn man das irgendwie, wenn einem das so ein bisschen ja zu verkopft ist, aber ich fand es cool.
Und das Spannende, Theresa, ist ja, dass dann der Film ja erstmal auch weiterspielt damit. Ne? Also wir haben, du kannst natürlich gleich erstmal was dazu sagen, wenn du den Twist, den ersten wahrgenommen hast. Aber es ist ja dann auch so, dass der Film, während wir im Kino mit neuen Protagonistinnen sitzen, ja weiterläuft. Also wir sehen quasi einen Film aus der Perspektive neuer Protagonistinnen. Und im Film selbst geht der Killer, also der John Pressman, ja dann auch selbst noch ins Kino und schaut sich einen tatsächlich echten Film, den vielleicht ja einige von euch draußen auch gesehen haben, The Lost World, im Kino an. Und sie haben dann quasi hier schon einen Film im Film im Film und die laufen quasi ja parallel logischerweise ab. Und das ist schon, muss ich sagen, auch von der Inszenierung her ziemlich gut gemacht. Also da würde ich erstmal auf jeden Fall noch nichts Negatives erkennen daran. Das ist echt gut. Siehst du es auch so?
Ja, da stimme ich dir zu. Also es ist auf jeden Fall echt eine mega coole Idee. Und was ich gedacht habe, worauf es halt hinausläuft, ist eher praktisch dann in der echten Welt auftaucht. Weil das war sowas,
dachte ich auch, ja.
Was mir am Anfang nicht so wirklich klar war. So, okay, wie geht's jetzt weiter? Ne? Was wird jetzt aus dieser Situation gemacht? Und weil dann auch eine Frau im Kino sitzt, von der ich kurz dachte, sie sieht aus wie die Mutter. Die wird dann später nochmal gezeigt. Und da war ich so, ah nee, das ist sie doch nicht. Aber das habe ich am Anfang zwischenzeitlich kurz gedacht. Und also das fand ich halt auch einfach cool, so dass ich wirklich nicht wusste, wie geht das jetzt weiter. Also dass es dann halt irgendein random Typ ist, der dann da die Mordserie weiterführt, hätte ich tatsächlich auch eher nicht mit gerechnet. Also da schafft der Film das schon auch, ja, einen wirklich zu überraschen mit den Dingen, die dann noch so kommen.
Ich habe es auch so, wie du erwartet. Ich dachte, es ist so ein bisschen im Stil von Wes Cravens Shocker irgendwie, dass der irgendwie, der quasi aus dem Fernseher in die Realität kommt, nur hier halt von der Kinoleinwand. Wäre ja sicherlich auch interessant gewesen.
Bei Demons ja auch auf eine Art zum Beispiel.
Ja.
Dass das Kino praktisch echt wird.
Das stimmt. Dann gibt es eine Szene, die ich auch wieder als sehr, also auf der einen Seite als künstlerisch durchaus spannend empfunden habe, aber gleichzeitig auch wahnsinnig nervig. Das ist diese psychedelische Hypnose-Szene der Mutter dort, die ja sehr lang läuft, auch die so einen dezenten Vertigo-Effekt irgendwie hat. Dennoch das mit dem Embryo da drin und so weiter, das fand ich sehr anstrengend, auch weil, wie gesagt, die Mutter halt klingt wie Gollum und das fand ich einfach super anstrengend und nervig. Und diese Sequenz sorgt ja dafür zum einen, dass unsere neue Protagonistin, jetzt muss ich nur gerade überlegen, war das Patty oder Linda, Patty ist das Patty, ja gewesen, ne? Genau, Patty, ja quasi auch plötzlich so ergriffen wird, nenne ich es erstmal vorsichtig, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein von dem Film, aber auch ein Mann, der dort ein paar Reihen vor ihr im Kino sitzt, der quasi von dem Film Laura hypnotisiert wird und ja später dadurch selbst zum Mörder wird, was natürlich eine sehr universelle Botschaft auch über das Kino selbst
Ja, ich finde es generell da voll interessant zu beobachten, weil wir sehen ja wirklich mehrere Leute im Publikum, wie der Film auf die wirkt. Ne? Also zum Beispiel die Freundin von Patty, die isst da genüsslich ihr Popcorn und der macht das irgendwie überhaupt nichts aus. Während viele andere da ja auch irgendwie so richtig verängstigt und schwitzend irgendwie sitzen. Also die zumindest was spüren, ne? Aber dass jetzt wirklich da einer dann darunter ist, der quasi von der Mutter im Film mit hypnotisiert wird und dann quasi die auch anfängt zu morden. Ich fand das irgendwie schon ziemlich bedrohlich, weil es halt sowas hat von dieser eigentlich fiktive Film bahnt sich ja dadurch, so scheint es ja zunächst, irgendwie so seinen Weg in die Realität und in unsere Realität, weil man sich ja schon irgendwie mit diesem Filmpublikum identifiziert. Und das fand ich echt cool gemacht.
Ja, es ist eben so, dass letztendlich, also natürlich kann man hier vieles hineininterpretieren, aber ein paar Sachen sind doch schon irgendwie recht eindeutig aus meiner Sicht. Also gerade, weil der Film eben, ja, sich damit beschäftigt, wie das Kino oder generell der Film uns als Zuschauende beeinflusst und eben dann, wie sehr wir uns darauf einlassen, ne? Uns quasi, wie sehr lassen wir uns denn von so einem Geschehen im Kino hypnotisieren, und dabei durchbricht der Film ja auch die vierte Wand, es sprengt so ein bisschen die Grenze zwischen dem Publikum und dem Film, und das ist ja genau das, der Mann, der dort im Kino sitzt, der wird halt durch die Geschehnisse auf der Leinwand quasi zum völligen Kontrollverlust gebracht, so dass er, Theresa, die Fiktion gar nicht mehr wahrnimmt, sondern sich direkt wirklich dadurch beeinflussen lässt. Und das finde ich ist schon ein ziemlich interessantes Konzept, was eben generell ja universell sich ja mit dem Thema Film beschäftigt.
Ja, und was schon auch irgendwie dann fast wieder so ein bisschen Giallo-Logik-Vibes hat, weil natürlich funktioniert das Ding mit der Hypnose so halt nicht so. aber so, dass man wirklich.
Das nicht, aber es ist ja gleichzeitig auch wieder diese Frage, da sind wir wieder bei so klassischen 90er, 2000er Diskussionen, aber zum Beispiel kann Gewalt in Medien Menschen, die dafür anfällig sind, gewalttätig machen? Also kann ein mörderischer Film Leute zu Mördern machen zum Beispiel?
Ja, das wäre ja auch wissen, was Schwachsinn ist. So. Aber so diese Idee, dass jetzt irgendjemand anders einen hypnotisiert und die Person begeht dann irgendwie Morde, dass sie eigentlich selber gar nicht wirklich schuld ist, hat dann irgendwie auch schon wieder so eine Giallo-Logik irgendwie, wo man dann, wenn es ein Giallo wäre, in der Auflösung sitzen würde und sich denken würde, ja, okay, so hätte ich jetzt nicht drauf kommen können, aber ist auch irgendwie ein bisschen egal. Ich mag aber das so in dem Film ehrlich gesagt auch ziemlich gerne, wie das hier genutzt wird. Und mir war am Anfang gar nicht so klar, dass der selbst hypnotisiert wird. Also ich habe das
erstmal. Ist es denn die Frage? Also erstmal als Frage auch direkt an euch beide, erst du, Theresa. Also das ist jetzt eine Vermutung von mir, weil sie für mich nahe liegt. Aber es wird ja nicht zu 100% klargestellt, ob das denn doch so ist oder ob einfach dort ein Mörder ohnehin im Kinosaal sitzt sozusagen. Ne?
Ja, weil ich habe das tatsächlich. Ich habe halt jetzt gerade gedacht, ich habe irgendwo an irgendeiner Ecke nicht gut aufgepasst. Deswegen beruhigt es mich zu hören, dass es so explizit gar nicht auch gesagt wird. Ich habe halt gedacht, vielleicht ist es halt einfach ein Mörder, der halt einfach zufällig auch im Kino ist und ein ähnliches Thema hat, wie das im Film halt nun mal ist und sich dadurch jetzt nochmal ganz besonders inspiriert führt, das auch in die Tat umzusetzen. Das mit der Hypnose habe ich so ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Es wird auf jeden Fall dann offensichtlich wirklich nicht explizit gesagt, aber es macht schon am meisten Sinn, da hast du schon recht.
Also ich habe es ganz klar so verstanden, dass er hypnotisiert ist, weil erinnert ihr euch an die Szene, wo er quasi, das ist so Point of View von der Kinokartenverkäuferin und die, wir wissen noch gar nicht, wie er aussieht, aber er kommt rein und sie sagt zu ihm so, ach, sie schon wieder, ah, sie müssten den Film aber mittlerweile ja wirklich auswendig kennen. Ah, also okay. Er war ja anscheinend schon super oft in dem Film und dann habe ich so gedacht, ah, okay, dann hat es ihn wahrscheinlich von Anfang an so reingesogen und so. Und jetzt hat er ihn so oft gesehen, dass die Hypnose halt irgendwie gegriffen hat. Und jetzt rastet er halt aus. So habe ich es verstanden.
Aber müsste er da nicht rein theoretisch, also wird man nicht eher, also je häufiger man etwas sieht, unanfälliger für sowas? Also er müsste ja dann schon wissen, wie Hypnose funktioniert.
Man muss sich schon auch offen dafür sein, ein Stück weit, ne?
Also ich hätte eher gesagt, also die Chance ist größer, dass er beim ersten Mal gucken hypnotisiert wird, als wenn er den jetzt schon 10 Mal gesehen hat vorher.
Also ich hätte jetzt gesagt, je öfter man was sieht, desto abgestumpfter wird man, was so Gewalt angeht und so. Aber bei Hypnose, gerade wenn so eine Wand durchbrochen werden muss von einer Realität oder von einem Film in die Realität, dann finde ich, macht es irgendwie schon Sinn, dass es da vielleicht längere Zeit oder mehrere Anläufe braucht, aber das ist eine Lesart. Ne? Also ich glaube, wirklich explizit sagt der Film es nicht. Ich habe es aber immer so verstanden.
Ja, also aber wie gesagt,
wenn er nicht hypnotisiert ist, dann wäre es ja wahrscheinlich dann eher so, wie Theresa vermutet hat, dass es so ein random Typ ist, der halt eine ähnliche Problematik hat und dann
Weil die wie würdet ihr denn sagen, die Vorgehensweise ist halt schon sehr unterschiedlich, ne? Zwischen den beiden. Deswegen ist halt die Frage, ob man das dann in diese Diskussion mit reinziehen müsste, dass der Modus operandi ein komplett unterschiedlicher ist, sei es zum Beispiel die Wahl der Waffen. Also der hat ja schon eine Waffe dabei gehabt, ne?
Ja, deswegen.
Oder bin ich jetzt
halt
blöd?
Ne? Ja.
Hat er doch, ne? Er
hat ja, der hat eine Pistole auf jeden Fall dabei.
Genau,
ich glaube auch irgendwie so ein, hat er nicht aber auch noch am Bein irgendwie auch noch ein Messer zusätzlich?
Ja, also und das würde ja wieder eher für die Theorie von Theresa sprechen, ne? Das
ja, aber der war vorbereitet doch schon. Ja, aber wenn er doch schon vorher öfters in dem Film war und quasi schon so anhypnotisiert war, ach, ich weiß es nicht.
Naja, beziehungsweise halt eben, was ich gesagt habe, man muss da ja schon ein Stück weit auch für offen sein, vielleicht war das auch ein Stück weit sein Ziel, da schon mal bewaffnet reinzugehen und zu sagen, okay, und jetzt konzentriere ich mich mit allem, was ich habe, auf diese Hypnose. Weil, gut, wenn man halt immer mal wegguckt oder da nicht wirklich dabei ist, sich nicht drauf konzentriert, dann gibt das halt auch wirklich nichts. So, also, wie gesagt, in dem Rahmen, wie das hier jetzt gezeigt wird, ist das eh unrealistisch. Aber wenn das gelingen soll, dann braucht es da eine gewisse, dass man dafür offen ist und sich halt auch drauf fokussiert, ne?
Ja, und ich meine, fasziniert hat es ihn ja anscheinend von der ersten Sichtung an, sonst wäre er ja nicht so oft da reingegangen, ne?
Das klingt jetzt, und jetzt fang ich mit meinem Widerspruch ein bisschen an, das klingt jetzt spannender und interessanter, als es tatsächlich für mich war, weil, also ich fand schon, dass es gut aufgebaut war und auch, ja, drücken wir es mal anders aus. Ich habe das Gefühl, dass der Film steht und fällt mit dem Gimmick. Also wenn das für einen funktioniert, das Gimmick, das hier Anwendung findet, dann funktioniert der komplette Film für einen. Wenn man aber nicht so anfällig dafür ist, dann kann es sein, dass der Film weniger gut oder vielleicht sogar gar nicht funktioniert. Und bei mir war es auch so, ich habe das so aus rein cineastischer Sicht und wenn ich jetzt mal versuche, objektiv zu sein, fand ich das schon super, die Idee und auch die Umsetzung. Aber das hat die eigentliche Handlung des Films für mich nicht interessanter und spannender gemacht. Die fand ich tatsächlich erstaunlicherweise ziemlich banal, weil die bleibt ja eigentlich auf Slasher-Gefilden. Und das, was uns hier als Slasher erzählt wird, fand ich jetzt eigentlich nicht so spannend, innovativ und interessant wie die Hülle drumherum. Und ja, und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, obwohl der Film ja eigentlich ziemlich kurz ist, Theresa.
Ja, ich hatte eher, also auf der inhaltlichen Ebene hatte ich jetzt gar nicht so das Problem. Ich hatte eher das Ding, dass ich sehr angestrengt war, weil ich zum einen halt eben am Anfang die Mutter, die Stimme unfassbar anstrengend fand und danach die, ja, das Schauspiel. Du
musst unbedingt Herr der Ringe gucken.
Von der Patty, ja, mal schauen. Das Schauspiel von der Patty halt auch wirklich unterirdisch und anstrengend fand, so. Und der zuzugucken hat mich wirklich so innerlich die Augen, also musste ich wirklich so die Augen verdrehen, weil ich dachte, oh, also wirklich so, jetzt stell dich nicht so an, weil sie sitzt dann da wirklich komplett schweißgebadet und räkelt sich da so im Sitz rum und ach, keine Ahnung, es ist wirklich, es sieht sehr unglaubwürdig aus. Also wenn man, ich kann verstehen, dass man wirklich Angst hat im Kino und das ist auch überhaupt kein Problem, darum geht's nicht, sondern die Art und Weise, wie sie diese Angst gespielt hat und wie sie sich generell verhalten hat, dass sie auch wirklich nicht die Klappe halten konnte im Kino und gefühlt 24/7 ihre Freundin vollgelabert hat, wo ich dachte, so, die wäre bestenfalls schon viel früher einfach rausgeflogen, weil sie so verdammt nervig war. Und das war tatsächlich was, woran ich mich eher negativ aufgehangen habe, dass ich wirklich dachte, na, jetzt wo wir halt eben über ja, Leute gesprochen haben, mit denen man irgendwie sympathisieren kann, sie war es tatsächlich für mich nicht. Und sie anzusehen, fand ich sehr anstrengend. Und da hätte ich mir einfach echt eine bessere Schauspielerin gewünscht. Also sie hat auch sonst, zumindest laut Letterboxd, nur einen anderen Film noch gemacht. Und it shows, würde ich sagen, warum es da nicht noch mehr gegeben hat.
Laura, warum hat das für dich besser funktioniert als für uns?
Also ich glaube, es ist wirklich ja so ein bisschen die Frage, wie man das bewertet, ne? Ich kann Theresa zum Beispiel total zustimmen, dass das also dass viel an dem Film extrem anstrengend ist. Das geht mir genauso. Aber ich weiß das oder wusste das halt irgendwie so als Seherfahrung voll zu schätzen, einfach weil es so was ganz anderes ist als die meisten Filme, die man schaut. Also ich konnte mich da irgendwie voll gut drauf einlassen und ich meine, ich habe ja anfangs auch schon gesagt, die Handlung an sich, jetzt außerhalb von dem Springen der Ebenen und so, diese einfach die Ermordung der Leute im Kino, ist jetzt wirklich nicht besonders spannend. Aber trotzdem dieses Ganze drumherum, die Atmosphäre, die Leute zu beobachten, das hat mich halt extrem angespannt und angestrengt. Und das finde ich halt das Coole an dem Film. Weil das ja halt nicht viele Filme gibt, bei denen ich sowas empfinde irgendwie.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich sehe das auch. Wie gesagt, das ist teilweise ja auch audiovisuell ziemlich experimentell. Und das kann man dann entweder, wie gesagt, anstrengend finden oder man taucht da vollkommen ein. Ich fand nur einfach, dass die Story per se einfach nicht mit dem technischen Aspekt des Films sozusagen mithalten konnte, weil das eine halt super artificial ist und das andere war halt irgendwie banal, so sage ich mal, weil mich halt, wie gesagt, auch so, ne, also das, was der Killer dort, also in unserer scheinbaren Realität dort verzapft, auch irgendwie so ein bisschen, ja, es hat einfach bei mir nicht gezogen. Ich fand immer so, immer dann, wenn man sieht, wie Patty und Linda oder eine von den beiden dort im Kinosaal sitzt, das fand ich irgendwie immer ganz cool, wenn halt auch eben gleichzeitig damit gespielt wurde, was auf der Leinwand noch passiert. Aber sobald das diesen Kinokosmos, oder nicht den Kinokosmos, den Kinosaalkosmos so ein bisschen verloren hat, dann war ich auch immer so ein bisschen raus. Und das ist, glaube ich, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Es waren halt irgendwie, ja, und auch was Theresa gesagt hat, es waren halt irgendwie zu viele nervige Aspekte da drin. Ich fand, wie gesagt, Zelda Rubinstein irgendwie nervig. Ich fand, deswegen hätte ich, wie gesagt, was du vorhin schon gesagt hast, Laura, ich hätte es super gerne mit Bette Davis gesehen, wie das gewirkt hätte.
Ja.
Mit der Schauspielerin von der Patty bin ich auch nicht so ganz warm geworden. Also da waren einfach zu viele Aspekte drin, die mich immer wieder rausgerissen haben, glaube ich. Und deswegen hat es für mich nicht so ganz funktioniert. Und das eben, was ich vorhin schon noch gesagt hatte, deswegen kann man mir halt auch keine Spannung so richtig auffallen. Also ich hatte nie das Gefühl, hat sich das Gefühl eingestellt, ich will wissen, was der Film jetzt noch Twistiges macht oder ob der noch was macht, was der auf dieser technischen Ebene macht, auf der audiovisuellen Ebene. Aber die Handlung selbst hat für mich keine Spannung erzeugt. Mir war das Schicksal der Leute, egal ob im The Mother, ob in dem Film, den wir scheinbar, also der in der Realität spielt, die waren mir alle egal. Und deswegen war das so ein bisschen, hat sich's für mich so ein bisschen vor sich hingeschleppt.
Das finde ich krass, dass du das sagst, dass dir, dass hier quasi auch die Leute im Kinosaal egal waren, weil das hatte ich halt irgendwie, ich habe das Gefühl, das war so mein Identifikationsraum quasi, dass ich mich voll mit diesem Publikum irgendwie identifiziert habe.
Ja, mit dem Publikum selbst, ja. Mhm. Also wenn ich als Zuschauer, was der Film uns ja auch, ne, der Film will uns ja vorführen, das sind wir gerade, die dort im Kino sitzen. Das funktioniert für mich, aber nicht die Leute, die tatsächlich dann da sitzen. Also wir sollen ja scheinbar mit Patty und Linda irgendwie mitgehen.
Ach so, okay, du meinst jetzt
dann
explizit die beiden.
Ja, genau.
Ja, ich meine, es gibt ja dann, nachdem die Patty dann ihre Freundin endlich überredet hat, dass sie rausgeht und quasi überprüft, dass da wirklich jemand auf der Damentoilette ist, der da mordet, damit sie ihr glaubt und Hilfe ruft. Dann sind doch zum Beispiel auch noch so zwei andere Leute, die sich dann um die Patty kümmern und von denen geht dann auch noch einer raus und so. Also da war ich dann auch ganz froh, dass noch andere Leute so ein bisschen dazugekommen sind, weil die waren mir irgendwie gar nicht egal, auch wenn das jetzt natürlich nur Nebenfiguren waren, aber ich habe da schon mitgefiebert.
Ja, die waren aber auch total lieb, die beiden, fand ich.
Also, ja,
dass die auch einfach gesehen haben, okay, da ist irgendwie, ja, offensichtlich jemand hat die FSK-Freigabe geskippt und hat sich trotzdem hier reingemogelt und ist dafür überhaupt noch nicht ready. Wir kümmern uns jetzt aber trotzdem mal um die, fand ich irgendwie voll lieb. Also muss ich auch sagen, dass ich die beiden echt gerne mochte. Und woran ich mich zum Beispiel noch so ein bisschen gestört habe, ist ja auch, dass dann das Morden im Kinosaal erstmal gar nicht auffällt, wo ich mir denke, ich höre doch, wenn vier Reihen hinter mir jemand Popcorn isst, warum sollte ich nicht mitbekommen, dass die Person, die direkt neben mir sitzt, umgebracht wird? Also das sind dann halt
das
so
Problem.
Sachen, wo ich halt das Gefühl habe, okay, ja, da geht die Logik dann halt auch wirklich irgendwie flöten und daran kann man sich stören oder halt auch nicht. Und ich habe mich ein bisschen dran gestört.
Wie hieß nochmal diese uruguayische Film, lustigerweise auch spanisch sprechend, der auch im Kino gespielt hat. Laura, weißt du das? Der kam vor ein paar Jahren raus, den hat hier
The Last Matinee oder so?
Ja, genau. Und der hat das ja auch und der ist es ja noch unrealistischer. Also da wird ja quasi, findet ja eine richtige Schlachtbank statt
das
im Kinosaal.
Das ist so ein Slasher, ne?
Ja. Und da bekommt es auch überhaupt niemand mit. Das ist schon ein bisschen unglaubwürdig, ja.
Ja, aber ich glaube, klar, das ist natürlich auch so voll überspitzt, ne? Aber manche Leute sitzen ja nun mal im Kino wahrscheinlich sogar mehr früher als heute, weil heute sind die meisten ja im Kino nicht mehr so fokussiert auf den Film, wie das früher war. Ich glaube, das soll nicht so richtig realistisch wirken, oder?
Siehst du, deswegen kann ich mich nicht damit identifizieren. Wenn ich im Kino sitze, bin ich so empfindlich, dass wenn ich ganz, ganz vorne sitze, bekomme ich das mit, wenn ganz, ganz hinten in der Ecke ein Popcorn ist.
Ja, also heutzutage sitzen ja die meisten Leute eher am Handy im Kino. Deswegen, also ich glaube, viele gucken ja den Film nicht mehr so aufmerksam. Da würde das mit der Hypnose wahrscheinlich eh nicht mehr funktionieren.
Um das nochmal aus meiner Perspektive abzurunden. Also ich fand die beiden auch sympathisch, nur habe ich das Gefühl gehabt, also ich habe ab dem Moment des ersten Twists, ahnte ich, dass der Film einen größeren Wert auf die Form des Films legt als auf den Inhalt. Und deswegen war mir klar, dass auch der Fokus des Regisseurs nicht auf den beiden Damen unbedingt sitzt, sondern wie er uns das eben, das meine ich mit diesem Vorgaukeln, vorgaukelt, möglichst lang, dass da später noch was kommt, sozusagen. Also das waren für mich schon, also wenn wir einen Film gucken, dann ist es ja so, dass wir das, was wir dort sehen, in dem Moment als real wahrnehmen. Also wir wissen natürlich, dass es ein Film ist, aber wir lassen uns ja in dem Kino darauf ein, dass das, was dort im zu sehen ist, dass das quasi eine Art Realität darstellt. Und das war für mich hier nicht mehr gegeben. Ich wusste schon irgendwie, dass da noch irgendwas kommen wird und konnte mich dann nicht mehr darauf einlassen, dass ich irgendwie mit den beiden mitfiebern soll. Also ich ahnte, dass der Regisseur das nicht will unbedingt.
Das finde ich krass, weil, also ich meine, ich habe den Film jetzt ja, ich glaube, das dritte Mal gesehen oder so. Aber als ich den das erste Mal so ohne irgendwas zu wissen geschaut habe, da war ich halt voll sicher, dass quasi nach dem Twist nichts mehr kommen würde in die Richtung.
Dafür war mir zu früh. Dafür war mir ein bisschen zu früh. Aber wie fandet ihr denn das? Also jetzt, also der Mann tötet ja dann im Kino dort mit seiner Pistole, bringt die Leichen nach und nach dann sozusagen auf Toilette dort und veranstaltet dann am Ende ja ein regelrechtes Massaker dort. Wie hat das für euch funktioniert? Vor allem, weil eben der zeitgleich immer noch die andere Handlung läuft.
Also ich hätte mich, glaube ich,
also auch The Mother.
Also ich hätte mich, glaube ich, gefreut, wenn es dann doch auch noch mehr in diese Augenrichtung gegangen wäre und weniger mit, ich laufe halt mit einer Waffe durch die Gegend unter anderem. Und das
Schusswaffen schon immer scheiße in einem Horrorfilm, ne?
Ja, das hat keinen Stil, das ist einfach so, es hat einfach keinen Stil. Und das hätte ich, glaube ich, viel cooler gefunden, wenn auch so dieses Augenmotiv mit durchgezogen worden wäre, weil wenn ich jetzt diesen Anfangspart in dem Film nehme, bis auf, dass die Stimme der Mutter anstrengend war, vielleicht war das der einzige Fall, wo ich vielleicht doch mal wirklich deutsche Synchro hätte schauen sollen. vielleicht wäre das doch mal erträglicher gewesen. Da hat mir das sehr, sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und davon hätte ich mir dann auch mehr in dem Kino irgendwie gewünscht. Und das fand ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Dass dann der Stasher-Part auch nur so mittelmäßig durchschnittlich war. Obwohl ich eher sagen würde, dass der ursprüngliche Film, den wir gezeigt bekommen haben, schon Potenzial gehabt hätte, ein Kracher zu sein.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich kann auch nicht abstreiten, dass ich irgendwie froh war, als dieser erste Twist kam irgendwie und ich die Hoffnung hatte, dass dann irgendwie was besser ist, auch der falsche Ausdruck. Ich will auch gar nicht, deswegen auch jetzt schon mal, ne, ich weiß, Laura, ich muss mich nicht bei dir rechtfertigen, aber weil es ja dein Wunschfilm ist, nicht falsch verstehen, also ich komme da später auch im Fazit nochmal drauf. Ich kann den total wertschätzen als das, was er dort mit uns macht als Zuschauer, was er überhaupt Mutiges dort auf die Beine stellt. Es hat nur einfach nicht Klick gemacht bei mir. Also es hat einfach mich nicht gecatcht sozusagen. Aber ich finde das, was er macht, ne, ich habe da eigentlich gar nichts zu. Wenn ich jetzt meine, wir wissen alle, darauf brauchen wir jetzt nicht einlassen auf diese Diskussion, es gibt natürlich keine rein objektive Filmbetrachtung, aber wenn ich versuche, das an objektiven Parametern festzustellen, dann funktioniert der Film für mich als das, was ist. Nur er hat mich emotional nicht mitgenommen und das ist halt für mich halt wichtig am Ende. Aber rein als das Experiment, als Moodys Experiment, was er ist, geht er vollkommen auf. Also das will ich gar nicht in Frage stellen, nur um das schon mal an dieser Stelle klarzustellen.
Also ich habe das tatsächlich auch so verstanden, weil ja die Patty und die Linda sind ja quasi. Also ich glaube, die sollen stellvertretend auch wirklich für das Publikum sein, das diesen Film schaut, weil ne, die Patty geht halt, die wird halt zu viel mit reingerissen in den Film und die Linda, ne, die mampft halt im Frieden ihr Popcorn und die tangiert das irgendwie gar nicht. Und ich glaube, das hast du ja eben auch schon gesagt, so ist es wahrscheinlich. Ne? Also entweder fühlt sich das für einen irgendwie unangenehm bedrohlich an oder man sieht halt nur das Konstrukt und wie du eben gesagt hast, kann halt emotional nicht mitgehen und dann kann ich auch absolut verstehen, dass man dann außer den formalen Aspekt dem Film halt gar nicht so viel abgewinnen kann. Finde ich bei dem Film gar kein Streitthema irgendwie.
Ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Theresa, ich kann mir vorstellen, dass der Film, hätte ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, im Kino, dann hätte der nochmal eine andere Wirkung auf mich gehabt, wenn man selbst dann wirklich tatsächlich auch in dieser Rolle sozusagen im Kinosaal sitzt und nicht irgendwie zu Hause auf dem Sessel oder auf der Couch. Ich glaube, der entfaltet sich nochmal ein bisschen anders. Kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, safe. Also ich finde, da macht ja das Setting eh immer einen großen Unterschied. Und ich bemerke das selbst immer wieder, auch wenn man jetzt Filme im Kino schaut, die vielleicht ein bisschen älter sind, die man sonst nur zu Hause gesehen hat. Da kommt eigentlich immer ein halber Stern drauf, einfach weil ich mich da schon so viel besser fokussieren kann, wie ich das zu Hause oftmals tatsächlich einfach nicht gebacken bekomme und dann Dinge wahrnehme, die ich zu Hause einfach nicht wahrnehme. Und alleine da ist es ja, also ich finde, das ist immer Gold wert im Grunde genommen, aber ich glaube hier nochmal ganz besonders, wenn man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen nervös über die Schulter guckt, so mäßig, boah. Oh Gott, oder da vorne geht einer auf Toilette. Geht der wirklich auf Toilette? Oh, warum geht der denn jetzt hintenrum zurück? Oh Gott, kommt der jetzt zu mir? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auch mal auch ziemlich cool ist.
Ich glaube, das ist einer der Filme, wo es sich extrem lohnen würde, wenn man den im Kino sehen könnte.
Ja. Also, ja. Es ist halt super interessant, um auch schon mal wieder einen Teil meines Fazits vorwegzunehmen. Ich finde es halt krass, wie unbekannt der Film ist. Ne? Mhm. Also für das, was er hier eigentlich Mutiges, Originelles auf die Beine stellt, was ja wirklich dann, sag ich mal, ne, das ist ja ein Thema, was später, da hat ja auch ein bisschen Wes Craven zu leiden drunter. Und der, also als er es zum ersten Mal probiert hat mit Freddy's New Nightmare, wo er ja auch schon diese Ebene eingebaut hat und dann aber später ja durch Scream dann doch Lorbeeren dafür bekommen hat. Aber wenn man bedenkt, dass der Film das hier ja eigentlich schon vorweggenommen hat so ein bisschen. Und da ist es schon erstaunlich, dass der im kollektiven Bewusstsein eigentlich keine Rolle spielt, ne?
Aber vielleicht hat das auch wirklich was mit dem Gesamtwerk von dem Regisseur zu tun. Das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, dass er generell nicht so viel Wertschätzung irgendwie erfahren hat zu Lebzeiten für seine Filme. Und ich könnte mir halt schon auch vorstellen, dass es ein Film entweder, ne, wenn du halt nichts mit Horror am Hut hast, dann bist du halt im Vorhinein schon total vergrault wegen der Gewalt. Und wenn du halt, sag ich mal, gerne Arthouse-Filme magst und künstlerische Filme dir anschaust, dann ist dir vielleicht der Slasher-Part vorweg irgendwie zu viel. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Film, der sehr wenigen Leuten richtig, richtig gut gefällt. Ich kann mir das irgendwie vorstellen.
Und ich glaube, man darf auch die mangelnde Verfügbarkeit, die dank VPN-Recherche, kann ich das sagen, international schwierig zu sein scheint, dass es auch kein Film ist, über den stolpert man vielleicht mal im Stream oder so, weil alle die Jubeljahre gibt es ja doch auch mal irgendwie ältere Filme im Stream oder so, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich berichtete von sämtlichen Rattenverfilmungen der 70er Jahre in den Roundups zum Beispiel. Und über die man dann irgendwie so stolpert und sich denkt so, ach, was ist denn das, ne? Und da hat man hier ja vermutlich die letzten Jahre auch keine Chance zu gehabt oder den sieht man dann doch mal, auch wenn man bereit ist, mehr Geld auszugeben irgendwie im Internet, dass der mal da rumkursiert oder so. Aber wie willst du dich auf einen Film einlassen, den du quasi nicht gucken kannst, ne? Und da kannst du halt auch nicht sagen, hier, schaut mal, den und den habe ich jetzt da und da gesehen, der hat mir voll gut gefallen und dann schauen ihn wieder andere Leute, weil das halt bei dem Film einfach nicht geht.
Ich habe den wohl so ab und zu mal in so Geheimtipp-Horrorfilmlisten irgendwie gefunden. Da habe ich mich dann immer gefreut, weil ich mir dachte, ein paar Leute kennen ihn anscheinend doch. Aber es stimmt schon, ne? Selbst wenn du dann durch so eine Liste auf ihn aufmerksam wirst, dann hast du ja trotzdem immer noch die Schwierigkeit, ihn wirklich anzuschauen.
Ja, beziehungsweise dann gibt es immer noch 5 andere Filme auf der Liste, an die du wahrscheinlich leichter kommst.
Ja.
Und dann fällt der wahrscheinlich wieder hinten ab.
Ja.
Ich habe zumindest gesehen, das fand ich ganz gut, dass unser geschätzter Kollege Alper von Cinema Strikes Back, der hier auch schon mal zu Gast war bei uns, dass der ein Video gemacht hat auf deren Kanal und quasi dort Auszüge aus seiner Studienarbeit oder eine Studienarbeit, die er über den Film gemacht hat, dort mit eingebaut hat. Das fand ich ganz interessant. Also,
ja, dafür eignet er sich natürlich perfekt, ne? Für so filmische, wissenschaftliche Arbeiten.
Aber es ist ja nicht das Ende des Films. Also es hat zwar dann, ne, wir haben dann das übliche Ende, wie man es vielleicht auch erwarten kann, aber dann überrascht uns der Film nochmal, denn die also ich ahnte ja, wie gesagt, dass schon noch irgendwas passieren wird, was auf dieser Gimmick-Ebene passiert. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er uns am Ende das verkauft, dass es ein Film im Film im Film, habe ich jetzt schon drei oder vier, im Film präsentiert. Denn die vermeintliche reale Story um Patty und Linda war tatsächlich auch nur ein Film, denn wir sehen, als die Credits dieses Films beginnen, über die Leinwand zu flimmern oder bei uns auf dem Fernseher, wie auch immer, zoomt die Kamera etwas raus und wir sehen, wie wieder Leute im Kino dort sind und anfangen aufzustehen und den Kinosaal zu verlassen. Und das, muss ich sagen, fand ich schon nochmal richtig super, Theresa.
Ich fand es eher dann so den einen bisschen zu viel, weil ich dachte, ja gut, aber okay, da sehe ich jetzt ja trotzdem nichts Neues. Es ist nur noch mal so ein letzter, haha, schau mal, was wir noch gemacht haben. Moment, der aber zu nichts so richtig führt irgendwie. Aber so habe ich mich gefühlt, dass ich dachte so, ja okay, kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen irgendwie. Also das tut auch nicht weh, das kann man so, man kann den Film so beenden. Irgendwie ist es auch schlüssig, aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Das ist okay, würde ich sagen.
Ich finde, es hat auch so ein bisschen was von, du dachtest, du bist besonders intelligent und hast das jetzt, unser Konstrukt, verstanden. Und dann so am Ende, nee, hast du nicht, das war nämlich auch nur ein Film. Also so ein bisschen, ich hätte es, glaube ich, auch nicht unbedingt gebraucht.
Aber wenn ihr euch dann jetzt wieder dahin hineinversetzt, dass ihr im Kino selbst sitzt, hat es halt einen geilen Effekt,
ja,
weil
ja,
du dann nochmal eine neue Ebene dazu hast, weil du jetzt auch gleich aufstehst. Ja. Und das den Kinosaal verlässt. Da ist, ich glaube, das kommt, wie gesagt, da noch mal ein bisschen geiler.
Im Kino auf jeden Fall. Ja. Oder man würde sich zu Hause umdrehen und dann steht auf einmal so eine Kamera hinter dir, ein Kameramann und filmt dich.
Auf jeden Fall kann man natürlich den Spieß auch noch ein bisschen drehen und die sind ja dann am Ende dort in dem, was ist das, so ein Krankenhaus da, ne? Das Patty sich das, also dass das alles nie stattgefunden hat, auch in dem Hauptfilm in Anführungszeichen nicht, sondern dass das auch schon alles sich im Kopf von Patty abgespielt hat. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, auch wenn ich es gemacht habe. Aber ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht natürlich.
Also, ich muss sagen, diese Krankenhaus, das Krankenhausende habe ich dann auch wieder so ein bisschen als Hommage an das Slasher-Genre irgendwie verstanden, weil das ja irgendwie schon so ein typisches Ende auch für einen Slasher-Film ist. Und ich finde, also wirklich dieser Moment, wo sie dann erkennt, dass der Mörder jetzt quasi im Krankenhaus ist und dann versucht sie ja zu schreien und es kommt kein Ton raus, das fand ich so geil, weil das eins zu eins wie ein Albtraum von mir ist. Wenn man so versucht, im Traum zu schreien und es kommt kein Geräusch raus, kennt ihr das?
Ja.
Also das fand ich mega. Fand ich richtig cool gemacht.
Theresa, wie sieht dein Fazit aus?
Also, ich fand den Film auf jeden Fall spannend. Finde, wie gesagt, der hat so ein bisschen verschenktes Potenzial in dem Slasher-Bereich. Da hätte ich mir da doch irgendwie mehr Ekel-Augen-Action gewünscht und weniger Basic-Slasher tatsächlich. Ich warte auch noch auf so einen richtig, 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 richtig guten Kinoslasher und nicht einer, der so ganz nett ist irgendwie. Also ich finde, da könnte irgendwann noch mal was kommen. Und ich finde halt, wie gesagt, auf Schauspielebene, gerade Pattys Schauspielerin, ja, unaushaltbar, ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall schon anstrengend auszuhalten, würde ich sagen. Und das auch nicht im positiven Sinn. Ich meine, es gibt auch anstrengende Filmfiguren, die trotzdem positiv in dem Film, also die halt wichtig sind, damit der Film funktioniert. Und hier kann man wirklich meiner Meinung nach sagen, okay, das ist halt schlecht geschauspielert, hat eigentlich nichts mit der Rolle zu tun gehabt. Das fand ich halt einfach sehr schade und hätte tatsächlich noch mehr von der Ursprungsidee, von dem Ursprungsfilm, also mit dem Sohn und der Mutter gesehen. Das hätte mich, glaube ich, sehr gefreut, da noch mal ein bisschen mehr reinzugehen in den Film zwischendrin. Aber ansonsten fand ich den von der Inszenierung her ziemlich stark und vor allem halt eben auch von der Idee, die er prinzipiell hat. Ich finde, der hat spannende Momente, verliert sich dann auch immer mal wieder, aber bin da am Ende des Tages bei 3,5 Sternen, vermutlich in der Mitte von euch beiden. Und würde auf jeden Fall sagen, dass Leute, die Fan jetzt vom Horror-Slasher-Genre sind, die sollten mal, oder was heißt sollten, jetzt kein Gate, nicht so Gatekeeping-mäßig, aber den würde ich empfehlen, mal zu sehen, dass man da mal irgendwie seine Finger dran bekommt an den Film.
Wer den nicht gesehen hat, ist kein Horrorfan.
Ja, Basta. Genau so.
Also ich hatte ja schon das meiste schon gesagt, ne? Also ich finde, dass der, also wir reden hier immer noch vom Film aus dem Jahr 1987, ist der konzeptionell seiner Zeit weit voraus. Ich finde den mutig, ich finde den von seiner Prämisse her hochinteressant. Der hat ein paar echt coole Ideen und auch Überraschungen. Ist also definitiv nicht das, was man vielleicht nach den ersten Minuten erwartet. Also ein Slasher von der Stange ist ganz im Gegenteil. Der hat eben Dinge schon gemacht, für die andere Filme bis heute hochgejubelt werden, die es aber hier schon zu sehen gibt. Und das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Aber gleichzeitig lebt der Film zu sehr von diesem Gimmick, finde ich. Und das hat bei mir deshalb nicht so ganz rund funktioniert. Ich habe mich teilweise echt gelangweilt. War an allen Stellen ziemlich genervt wiederum, was vor allem an einigen Figuren lag, wie der Mutter mit der Gollum-Stimme und Patty. Es hat mir an Spannung gemangelt und da hilft mir dann letztendlich, wenn ich da nicht mitgehen kann mit dem Film, hilft mir auch die technische ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die erzählerische Innovation nicht. Weiter dann, ne? Also wie gesagt, das Audiovisuelle, da will ich gar nichts zu sagen, das ist sehr gelungen, das hat Theresa ja eben schon gesagt. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der anders war als alles, was es bis dato so gab. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es wirklich erstaunlich ist, wie unbekannt der Film ist, auch wenn wir uns jetzt das irgendwie natürlich schon hergeleitet haben, aber auch in Horrorkreisen, die ja auch schon dafür bekannt sind, sich nochmal besonders viel Mühe zu geben, wenn sie einen Film sehen wollen, diesen dann auch zu Gesicht zu bekommen. Aber ja, dann kann man das durchaus hier mal als Anreiz nehmen, den Film bekannter zu machen. Meinen persönlichen Geschmack hat der Film leider nicht getroffen, aber ich drücke es jetzt Theresa mal so drastisch aus, wie du es nicht ganz formulieren wolltest, aber ich finde, bei jedem Cineasten sollte der Film mal irgendwann auf dem Programm gestanden haben, einfach auch um zu sehen, wo vielleicht andere Filme ihre Inspiration hergezogen haben. Ich bin dennoch in Anführungszeichen nur bei 2,5 Sternen. Laura?
Oh, es tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber ich kann es irgendwie trotzdem auch viel besser nachvollziehen als bei anderen Filmen, weil ja, wie wir schon gesagt haben, so, ne, entweder der Zugang ist da oder nicht. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war das für mich ganz klar ein 5-Sterne-Film, weil ich irgendwie so richtig weggefegt war von dem, weil ich gar nichts erwartet hatte und dann irgendwie, ja, das so eine krasse Seherfahrung für mich war. Bei 5 Sternen bin ich tatsächlich jetzt nach der dritten Sichtung nicht mehr. Mir fallen schon so ein paar Sachen auf, die mich dann doch auch ein bisschen stören. Vor allem, was ich eingangs auch gesagt hatte, dass ich die Mutter halt nicht wirklich bedrohlich finde. Ähnlich auch wie den Killer in ja, der zweiten Realität, sagen wir mal. Und ich schon auch diesen Punkt sehe, dass die Handlung an sich halt super banal ist. Trotzdem ist das für mich ein sehr innovativer Film und vor allem auch ein Film, der irgendwie sehr beunruhigend ist, also der mich sehr, ich weiß auch gar nicht so richtig warum, aber der fasst mich irgendwie sehr an, der nimmt mich mit und ich bin da bei 4,5 Sternen.
Ja, ist doch gut. Es war mir auch ein Anliegen, das heute nicht in das Meckern zu verfallen, weil das sich einfach auch bei, selbst wenn man den Film nicht so gut findet, eigentlich auch nicht anbietet. Theresa?
Ich wollte gerade sagen, so eine große Range hatten wir, glaube ich, lange nicht mehr, aber hatten wir erst letzte oder vor 2 Wochen bei Cloverfield, also von daher. Aber es kommt auf jeden Fall nicht oft vor, dass man so ein so weites Spektrum hier hat an Meinung.
Aber, und Lob an uns selbst, obwohl das Spektrum so groß ist, ist es doch sehr harmonisch abgelaufen hier in dieser Diskussion. Ja, das kann man ja auch mal, aber gut, das sind wir
ja. Ja, aber ich finde, das ist auch wirklich ein Film, da gibt es ja kein richtig oder falsch, da, ne, da gibt es halt einen Zugang oder nicht. Oder, ich meine, gut, Theresa war ja so in der Mitte, würde ich sagen, aber selbst wenn man keinen Zugang findet, gibt es ja an dem Film immer noch viel Positives zu sagen, weil er halt handwerklich sehr innovativ ist.
Ob der nächste Film in der nächsten Woche handwerklich auch innovativ ist, werden wir gemeinsam herausfinden. Wir haben uns einen weiteren Klassiker herausgesucht und der sich schon sehr oft hier gewünscht wurde, gegen den ich mich natürlich gewehrt habe, aber ich bin weich geworden, es tut mir leid. Wir gucken nächste Woche zusammen Reanimator und mal schauen, wie der dann für uns funktioniert. Theresa, hast du den schon mal gesehen?
Ja, und tatsächlich hätte ich den fast jetzt schon noch mal geschaut und dann ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht lieber noch eine Woche warten sollte, weil ich jetzt vor ein paar Tagen mal wieder Frankenhooker geguckt habe und dann dachte, naja, Reanimator könnte man ja auch mal wieder schauen und ist mir eingefallen, jetzt muss ich ja eh bald, also habe ich das jetzt auch mal ein bisschen vertagt und werde ihn dann demnächst noch mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Sehr gut, wir freuen uns alle und hoffen, es hat euch heute gefallen und ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei bei Devils and Demons, heute mit Laura, Theresa und mir. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.